Stephanus vor dem Hohen Rat. Stephanus aber, voll Glauben und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Da standen einige von denen aus der sogenannten Synagoge, der Libertiner und der Kyrenäer und der Alexandriner und von denen aus Sizilien und Asien auf und stritten mit Stephanus. Und sie vermochten der Weisheit und dem Geist, mit dem er redete, nicht zu widerstehen. Da stifteten sie einige Männer an, die sagten: Wir haben ihn Lästerworte gegen Mose und gegen Gott reden hören. Und sie erregten das Volk, und die Ältesten und die Schriftgelehrten traten herzu und rissen ihn mit sich fort, führten ihn vor den Hohen Rat und stellten falsche Zeugen auf, die sagten: Dieser Mensch hört nicht auf, Lästerworte gegen diese heilige Stätte und das Gesetz zu reden. Denn wir haben ihn sagen hören: Jesus der Nazarener wird diesen Ort zerstören und die Sitten ändern, die uns Mose überliefert hat. Und alle, die im Rat saßen, blickten ihn an und sahen sein Gesicht wie das Gesicht eines Engels.
Ja, das ist schön, wie wir gesungen haben. Gottes Gnade reicht, so weit der Himmel ist. Heute soll es über die Predigt des Stephanus gehen. Ich möchte uns zuerst die Frage stellen: Was ist eigentlich eine gute Predigt? Woran misst man den Erfolg einer Rede? Am erzielten Ergebnis? Oder an dem Inhalt, an der Wahrheit. Was ist eine gute Predigt? Lasst uns die Predigt des Stephanus uns genauer unter die Lupe nehmen. Wir haben eben schon die Einleitung gehört. Stephanus ist vor dem Hohen Rat und wird angeklagt. In 6, Vers 4 heißt es: Stephanus aber voll Gnade und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Stephanus voll Gnade und Kraft oder voll Glauben und Kraft, wie man das auch übersetzen kann, ja. Gnade und Kraft gehören zusammen. Werner de Boer, er kommentiert dazu: Biblische Männer sind keine Denker und Theoretiker, die weltanschauliche oder theologische Systeme über Gott entfalten, sondern Zeugen des lebendigen Gottes, durch die er handelt. Diese Gnade Gottes ist auch ihrerseits nicht eine bloße freundliche Gesinnung, sondern machtvoll helfendes Tun. Kraftvolle Gnade hilft nichts und gnadenlose Kraft ist schrecklich. Also nochmal, Gnade und Kraft in der Verkündigung gehören zusammen. Ich denke, das werden wir jetzt heute noch mehr sehen, wie eng das zueinander gehört. Auf der einen Seite in der Verkündigung die Gnade Gottes und auf der anderen Seite die Kraft, ja, dass man das auch anspricht, was angesprochen werden muss. Dass es beides ist von großer Bedeutung, ja. Also wir sehen hier in der Apostelgeschichte in Kapitel 7 so eine Musterpredigt in der Bibel. Also da, für alle, die mal Prediger werden wollen, können sich daran orientieren. Wie ist eine Predigt aufgebaut? Was sagt er eigentlich? Wir sehen den Anlass. Der Anlass war eben, dass Stephanus hier predigte auch vor und diskutierte in der Synagoge. Das war da der Ort, wo die Juden ja zusammenkamen. Und da diskutierte Stephanus mit ihnen über den Messias. Wer ist der Messias? Jesus Christus. Ja? Das legt er ihnen dar. Es wird berichtet, dass Stephanus auch viele Zeichen und Heilungen tat. Das war aufsehenserregend. Aber da müssen wir auch fragen, führten diese Zeichen jetzt nun und diese Wunder, die er tat, zum Glauben? Die Zeichen und Wunder müssen den Blick auf Jesus werfen, wenn sie von rechter Art sind. Nicht der Mensch ist wichtig, durch den diese Zeichen geschehen, sondern Gott. Im Verlauf der Apostelgeschichte ist es jedoch erkennbar, dass die Anzahl der Zeichen und Wunder immer mehr zurückgingen im Laufe der Zeit. Und das Wort Gottes, je mehr das offenbart wurde, um eine größere Bedeutung auch bekam. Ja. Aber wir sehen auch jetzt in der Predigt, werden wir sehen, Kapitel 7, dass hier das Wort Gottes das Entscheidende ist. Ja, die Zeichen und Wunder, da hatte ich auch vor einiger Zeit schon mal ausführlicher darüber geredet, waren für die Juden wie ein Wegweiser. Hört diesen Aposteln, diesen Diakonen, Stephanus, hört diesen Leuten zu. Ja, das war Wegweiser. Aber die Zeichen und Wunder führen nicht unbedingt zum Glauben. Das war bei Jesus nicht und ebenso auch bei den Jüngern sehen wir, dass das nicht unbedingt Glauben bewirkte. Wir erleben auch heute, dass Menschen nach Beweisen und Wundern verlangen. Das Wort Gottes, darauf kommt es an. Das Wort Gottes überführt uns von Sünde. Das Wort Gottes orientiert uns, wohin es geht. Also Stephanus war hier in einem Disput mit den Libertinern, so wird es hier gesagt. Libertiner, das waren freigelassene ehemalige jüdische Sklaven, die wurden so bezeichnet. Dann war er da zusammen mit den aus Kyrenäa. Das waren Juden aus dem Gebiet westlich von Ägypten. Dann werden hier die Alexandriner genannt. Das waren Juden aus Alexandria in Ägypten. Da lebten auch zur Zeit Jesu ja, viele Juden. Ja. Dann waren einige aus Zilizien. Das ist die heutige Türkei, nordwestlich von Syrien. Ja. Auch solche Juden waren da in Jerusalem. Und aus der Provinz Asien, die römische Provinz. Also von überall her waren die Juden zusammen da in Jerusalem in den Synagogen und diskutierten. Und unter diesen Leuten predigte Stephanus. Aber als sie nicht mehr mit ihm argumentieren konnten, dann versuchten sie, ihn zu diffamieren. Ist das nicht heute auch so? Wenn man nicht argumentieren kann, dann wird diffamiert. Ja? Dann wird schlecht gemacht. Dann wird gesucht, wo können wir ihn kriegen. Ja? Die Apostel verbanden ihre neue frohe Botschaft mit einer selbstverständlichen Treue dem Tempel und dem Gesetz gegenüber. Aber die Verkläger sagen, und sie brachten das Volk, Ältesten und die Schriftgelehrten auf und traten herzu und ergriffen ihn und führten ihn vor den Hohen Rat. Sie sagten, wir haben ihn Lästerworte reden hören, gegen Mose und gegen Gott und gegen die heilige Stätte und das Gesetz, ja, gegen den Tempel. Ja. Worte gegen diesen heiligen Ort. Es kann gut sein, dass sich Stephanus in seiner Rede auf die Worte Jesu bezog. In Matthäus 26, Vers 61, da heißt es ja und sprach, er hat gesagt, also da sprachen die Pharisäer über Jesus, er hat gesagt, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen aufbauen. Ne? Also das wurde ja auch Jesus vorgehalten, dass er gesagt hat, er könnte den Tempel abbrechen. Ne? Aber er sprach das ja geistlich von seinem leiblichen Tempel, ja? Von seinem Körper. Und, wir hatten jetzt gerade Ostern, da war das Beispiel. Er hat in 3 Tagen den Tempel abgerissen und ist dann neu auferstanden. Sehen wir dieses Bild? Das benutzen sie jetzt, um den Stephanus anzuklagen. Also wir sehen, wer bewusst verleumden will, verdreht die Aussagen der Person und gibt diesen Aussagen eine andere Bedeutung, die er nicht so gemeint hat. Also so kommen wir jetzt ja gerade von der Passionsgeschichte in der Passionszeit. Das ist doch ein Musterbeispiel, wie leicht Menschen manipulierbar sind und nach einer kurzen Begeisterung ins Gegenteil umschwanken können. Ne? Mal sind sie begeistert und dann am nächsten Tag ist wieder alles vergessen und sie riefen, kreuzige ihn. Ja. So feierte die Menschenmenge kurz zuvor Jesus als ihren Held und ihren König, der nach Jerusalem einzieht, und nur wenige Stunden später nagelten sie ihn ans Kreuz. Diese Auseinandersetzung gab nun Stephanus Anlass zu einer Predigt, die es in sich hat. Stephanus trat auf wie ein Gottesbote, ja, wie ein Engelsangesicht, ja, voller Wahrheit, Heiligkeit und Liebe. Was waren nun die entscheidenden Punkte seiner Predigt? Wir werden sehen, Stephanus geht in seiner Predigt auf den Ursprung Israels zurück. Er zeigt Gottes Handeln an ihrer Geschichte auf und er zeigt, wie ihre eigenen Väter sich oft gegen Gott entschieden haben. In dieser Predigt, in Kapitel 7, erwähnt er eigentlich drei wesentliche Punkte, führt er den Anklägern vor Augen. Einmal, durch Neid ihrer Vorväter wurde Josef verkauft. Entschuldigung, geht zum Josef, ja, den Erzvater Josef. Das zweite, das Volk Israel lehnte Mose als ihren Befreier ab. Und das dritte, die Väter Israels waren Gott ungehorsam und hörten nicht auf die Propheten. 3 Punkte, sagt er, wirft er ihnen vor Augen, ja. Und er belegt das mit ihrer eigenen Geschichte. Wollen wir zum ersten kommen? Jetzt führe ich das noch mal ein bisschen näher aus. In Kapitel 7, Vers 9 heißt es, und die, also zuerst, oder ich sprach von Abraham, und dann in 7, Vers 9, und die Erzväter beneideten Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Aber Gott war mit ihm und er rettete ihn aus aller seiner Bedrängnis und gab ihm Gnade und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Regenten über Ägypten und über sein ganzes Haus. Es kam eine Hungersnot über ganz Ägypten und Kanaan und eine große Bedrängnis und unsere Väter fanden keine Nahrung. Jakob aber hörte, dass er in Ägypten Getreide gäbe und sandte unsere Väter aus zum ersten Mal. Und beim zweiten Mal gab er Josef seinen Brüdern zu erkennen. So wurde dem Pharao Josefs Herkunft bekannt. Josef aber sandte aus und ließ seinen Vater Jakob holen und seine ganze Verwandtschaft, 75 Menschen. Und Jakob zog hinab nach Ägypten und starb, er und unsere Väter. Und sie wurden nach Sichem herübergebracht und in das Grab gelegt, das Abraham für Geld gekauft hatte von den Söhnen Hamors in Sichem. Merken wir, bereits die Erzväter beneideten Josef. Wir sehen, Gott handelt und die Väter sündigten. Ihre Väter, die sie verehrten als Israelit, die sündigten. Die 10 Brüder waren eifersüchtig auf Josef. Und wenn wir die Geschichten 1. Mose 37 lesen, stellen wir uns gerne auf die Seite von Josef. Der arme junge Mann, der so viel Schweres durchmachen muss, wegen der Ungerechtigkeit seiner Brüder, den sie fast ermordet hätten, aber dann haben sie ihn nur als Sklave verkauft. Und dann als Sklave hat er gedient und dann kam er sogar noch ins Gefängnis. Und die Bibel hält nicht zurück. Sie beschreibt die Ursache dieses Verhaltens. Es war ein Wort: Neid. Die Brüder waren neidisch auf ihren jüngeren Bruder, den es anscheinend besser ging als ihnen. In Jakobus 3, Vers 16 heißt es: Denn wo Neid und Streit ist, da sind Unordnung und lauter böse Dinge. Oder auch in zwei Versen nur zuvor in Jakobus 3, Vers 14: Habt ihr aber bitteren Neid und Streit in eurem Herzen, so rühmt euch nicht und lügt nicht der Wahrheit zuwider. Also durch Neid, aus Neid wird, aus dieser Ursache wird nachher noch die Lüge, kriegt sie Kraft. Neid ist oft eine Ursache, indem man anderen schlechte Sachen vorwirft, die nicht stimmen oder die verdreht sind. Also was sagt eigentlich Stephanus seinen Zuhörern? Ihr wisst ja noch, wer die Zuhörer sind, waren alles Juden, die sich im Alten Testament auskannten, die kannten die Geschichte, ihre eigene Geschichte, die kannten die Geschichte von Abraham, Isaak und Jakob und von Josef und so weiter. Das kannten die alle. Er zeigt ihnen die Wunde, auch dass schon damals ihre Vorväter aus Neid so viel Unrecht getan haben. Also wir können da feststellen, einfach Neid gab es also bereits in der Geschichte im Volk Gottes. So brauchen wir uns auch nicht zu wundern, auch wenn so etwas im geistlichen Volk Gottes, in der Gemeinde auftaucht. Neid und Eifersucht. Was sind wir so viel besser als die Juden, ja? Als das irdische Volk Gottes? Paulus erlebte sogar unter Predigern, dass Neid ein Motiv war, und um andere zu schaden. Aber er sagt in dem Philipperbrief sogar: Aber selbst wenn durch ihre Predigt, die es aus Eigennutz machen, immer noch Christus gepredigt wird, dann freut es ihn, da freut er sich darüber. Gott richtet auch Motive der anderen. Ja. Und wenn andere auch durch solche Prediger zum Glauben kommen, ja, Gottes Wort, durch wen es nun ausgesprochen wird, bleibt Gottes Wort. Ja. Da kann man sich auch darüber freuen. Ja. Trotzdem soll es jetzt uns nicht ermutigen, in Neid zu verharren. Ja. Das will ich jetzt nicht relativieren. Ja. Aber Paulus zeigt zwar hier in Philipper 1, Vers 50, ich lese gerade mal vor: Einige zwar predigen Christus aus Neid und Streitsucht, einige aber auch in guter Absicht. Petrus schreibt es in seinem Brief: So werden wir als Christen aufgefordert, Neid abzulegen. In 1. Petrus 2, Vers 1 heißt es: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Also schreibt Petrus hier an die Gläubigen. Ja. Also das bedeutet aber auch, dass Gläubige durchaus versuchbar sind, auch neidisch zu sein. Ja. Also so müssen wir dieses Problem auch ernst nehmen. Ja. Wenn du natürlich alleine und einzeln bist und dich nur in deine eigenen vier Wänden zurückziehst, auf wen solltest du da neidisch sein? Dann fällt das gar nicht so auf. Ja. So ist leider die Realität auch, dass in christlichen Gemeinden solche Spannungen aufkommen können. Klaus Hildenbrand führte es mal aus, dass er in seiner Gemeinde sagte, die hätten dann Gratulationen generell von Geburtstagen abgeschafft im Gottesdienst, um zu verhindern, dass vielleicht manche übersehen werden könnten, was dann zur Kränkung führen könnte. Ja? Weil vielleicht irgendjemand übersehen wurde, dem nicht gratuliert wurde. Ja? Merken wir, das ist vielleicht so eine Banalität. Also, ja Mensch, jetzt hat er mich übersehen. Ne? Manchmal ist es vielleicht auch einfach aus Versehen. Also ich weiß noch, als Kind, wenn wir Geburtstag hatten, also da ist das durchaus vorgekommen, dass mein Vater, der da Prediger war, dann durch die Geburtstage von mir oder ein, zwei Mal oder weiß ich noch, übersehen hatte. Ich meine, hatte schon unter der Woche gratuliert, ja, aber dann in der Gemeinde, wo die anderen gratuliert werden, da wurde mir nicht gratuliert dann, ne? Schlimm, gell? Jetzt hat er mich übersehen. Aber wie reagieren wir da? Wir dürfen doch nicht sowas dann jemandem so übel nehmen oder so. Oder ich meine, sicherlich ist es gut, wenn man anderen da aufmerksam macht. Und aber das sind manchmal so ganz mini kleine Dinge, die dann zu einem großen Problem werden können, die völlig unnötig ist. Ja? Deswegen hat das der Klaus gesagt, in seiner Gemeinde hat es dann komplett abgeschafft. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Muss denke ich nicht unbedingt sein. Aber es zeigt, das zeigt ein kleines Problem, wie manchmal zu einer Situation kommen kann, wo dann Neid und solche Sachen durch solche Unachtsamkeit oder so entstehen können, die überhaupt nicht so gewollt waren. Ja. So sehen wir hier in der Rede des Stephanus, er spricht dieses Problem an, dass auch schon die Väter neidisch waren. Aber was sehen wir noch? Was sprach er als nächstes an? Er sagte, das Volk Israel lehnte Mose als ihren Befreier ab. Sie werfen Stephanus vor, er wäre gegen Mose. Jetzt gibt Stephanus ihnen den Spiegel vor das Gesicht. Er sagte, eure Väter waren gegen Mose. Ja? In 7, Vers 25, ja, diesen Abschnitt, da hatte ich vor einer Weile auch schon mal drüber gepredigt, in einem anderen Zusammenhang, aber da, das will ich gerade mal lesen, da sagt er, er meinte aber, also Mose meinte aber, seine Brüder sollten es verstehen, dass Gott durch seine Hand ihnen Rettung bringe, aber sie verstanden es nicht. Das war, als Mose noch in Ägypten war, als junger Mann mit 40 Jahren. Und am nächsten Tage kam er zu ihnen, als sie miteinander stritten, und ermahnte sie, Frieden zu halten, und sprachen, liebe Männer, ihr seid doch Brüder, warum tut ihr so ein Unrecht? Der aber seinen Nächsten Unrecht getan hatte, stieß ihn von sich und sprach, wer hat dich zum Aufseher und Richter über uns gesetzt? Willst du mich auch töten, wie du gestern den Ägypter getötet hast? Und dann heißt es, floh Mose aus dem Lande her. Interessanterweise wird hier Mose jetzt nicht so als Mörder vor Augen geführt, der einen Ägypter erschlug, sondern hier liegt der Schwerpunkt, dass Mose sich eigentlich als junger Mann schon um die Gerechtigkeit gekümmert hat. Einer tat Unrecht und der Ägypter bedrängte den Hebräer und dann eliminierte er den, der Unrecht tat. Ja. Aus seinem Gerechtigkeitsempfinden des jungen Mose. Aber wir sehen, dass das zur Folge war, dass er fliehen musste. Stephanus zeigt seinen Zuhörern, dass ihre Väter bereits Mose abgelehnten. Und nach 40 Jahren erschien ihnen in der Wüste am Berg Sinai ein Engel in den Feuerflammen am Dornbusch. Als aber Mose das sah, wunderte er sich über die Erscheinung. Als er aber hinzuging zu schauen, geschah die Stimme des Herrn zu ihm. Und das Vers 32, ich bin der Gott deiner Väter, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose aber fing an zu zittern und wagte nicht hinzuzuschauen. Aber der Herr sprach zu ihm, zieh die Schuhe aus von deinen Füßen, denn die Stätte, auf der du stehst, ist heiliges Land. Ich habe gesehen das Leid meines Volkes, das in Ägypten ist, und habe sein Seufzen gehört und bin herabgekommen, es zu erretten. Und nun komm her, ich will dich nach Ägypten senden. Diesen Mose, den sie verleugnet hatten, als sie sprachen, wer hat dich als Aufseher und Richter eingesetzt? Und sandte Gott als Anführer und Retter durch den Engel, der ihm im Dornbusch erschienen war. Dieser Mose führte sie heraus und tat Wunder und Zeichen in Ägypten, im Roten Meer und in der Wüste 40 Jahre lang. Dies ist der Mose, der zu den Israeliten gesagt hat, einen Propheten wie mich will euch der Herr, euer Gott, erwecken von euren Brüdern. Dieser ist es, der in der Gemeinde in der Wüste stand zwischen den Engeln, der mit ihnen redete auf dem Berg Sinai unseren Vätern. Dieser empfing Worte des Lebens, um sie uns weiterzugeben. Ihn wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich und wandten sich in ihrem Herzen wieder Ägypten zu. Ja. Stephanus zeigt seinen Zuhörern, dass ihre Väter bereits Mose ablehnten. Den Mose, von dem es keinen Zweifel gab, dass ihn Gott gesandt hatte, um das Volk von der Sklaverei in Ägypten zu befreien und sie in ihr verheißenes Erbe zu führen. Sie hatten ja gesehen, wie Gott Mose gebraucht hat, um sie aus der Sklaverei zu führen. Da gab es keinen Zweifel dran. Trotzdem heißt es, das Volk lehnte ihn ab. So sagt Stephanus, die Herzen der Väter waren auch schon zur Moseszeit nicht wirklich bei Gott. Und wie oft wollte das Volk Israel wieder zurück nach Ägypten, wieder zurück in die Sklaverei. Das wird mehrfach uns berichtet. Ja. Und kommen wir zu dem dritten Punkt. Die Väter Israels waren Gott ungehorsam. Ja, wie habe ich das eben gelesen? Ihn wollten unsere Väter nicht gehorsam werden, sondern sie stießen ihn von sich. Und Stephanus greift danach dann noch den Propheten Amos auf und sprach zu Aaron, oder hier zuerst hier in Vers 40, mache uns Götter, die vor uns hergehen, denn wir wissen nicht, was diesem Mose, der uns aus dem Land Ägypten geführt hat, widerfahren ist. Ja? Das nochmal aus der, von der Wüstenwanderung Bericht. Und dann, und sie machten zu der Zeit ein Kalb und opferten dem Götzenbild und freuten sich über das Werk ihrer Hände. Aber Gott wandte sich ab und gab sie dahin, dass sie dem Herr des Himmels dienten, wie geschrieben steht im Buch des Propheten Amos. Habt ihr vom Hause Israel die 40 Jahre in der Wüste mir je Opfer und Gaben dargebracht? Ihr trug die Hütte Molochs umher und den Stern des Gottes Rephan, die Bilder, die ihr gemacht hattet, sie anzubeten. Und ich will euch wegführen bis über Babylon hinaus. Stephanus greift hier den Propheten Amos heraus, der eigentlich genau das beschreibt, was sie auch zu seiner Zeit erlebten. Die Juden zu seiner Zeit hatten Jesus abgelehnt. Ja. So wie die Vorväter Mose abgelehnt haben. Stephanus beschreibt die geschichtliche Entwicklung des Tempels und endet seine Ausführung mit dem Hinweis, dass letztendlich auch der salomonische Tempel nicht eine Wohnung für Gott sein kann. Stephanus zeigt mit seiner Rede Gottes Wirken in der Geschichte in Israel auf. Er hatte alles korrekt wiedergegeben, genauso wie die Schriftgelehrten es wussten. Er sagte hier in Vers 49, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was solltet ihr mit dem mir denn für ein Haus bauen, spricht der Herr. Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Hat mich meine Hand das alles gemacht? Hat nicht meine Hand das alles gemacht? Also wenn ihr diesen Text genau untersucht, könnt ihr das Hausaufgabe nochmal machen. Da werdet ihr sehen, wie viele Bibelstellen aus dem Alten Testament hier Stephanus erwähnt. Das ist fast eine Aneinanderreihung nur von Zitaten aus dem Alten Testament. Aber ja, nun kommen wir dann eigentlich zu dem Höhepunkt. Was sagte er ihnen? Sie konnten eigentlich zu dem, was er erzählt, nicht widersprechen. Das war ja Gottes Wort. Das kannten sie ja auch. Nur jetzt ist die Frage, Jetzt wendet er das auf seine Zuhörer an. Er fängt jetzt an, Parallelen zu machen. Guck mal, das haben eure Vorväter gemacht. Und jetzt vergleicht mal euch. Macht ihr nicht das Gleiche wie die? Es ist sehr wichtig, die Geschichte zu kennen und dann die richtigen Schlussfolgerungen daraus zu ziehen. Auch wir als Deutsche müssen unsere Geschichte kennen. Früher dachte ich, wie konnten unsere Großväter sich so von der Nazi-Ideologie manipulieren lassen? Oder? So als Schüler oder so? Ich habe das nicht nachvollziehen, ich habe das nicht verstanden. Aber die Corona-Zeit hat uns jedoch bewiesen, dass wir auch heute auf Manipulationen zum Schaden der Gesellschaft hereinfallen können. Stigmatisierung, Ausgrenzen, Lügen, Bevormundung gab es im Namen der Gesundheit. Sophie Scholl, Dietrich Bonhoeffer. Wären heute von den Frommen wahrscheinlich genauso verraten worden und alleine gelassen worden. Auch die hätten sich nicht auf die Seite von Sophie Scholl gestellt, die meisten zumindest. Also ich habe vor einigen Jahren eben hier dieses Buch gelesen, das Judenbuch in der Nazizeit von einem Helmut Stücher. Der ist wohl kaum bekannt, jemand aus der Brüderbewegung. Und wir gerade in der Brüderbewegung, zu der wir auch gut Verbindungen haben, wo wir auch verbunden fühlen mit guten Bibeltheologie, aber wie die auch in der Nazizeit völlig gleichförmig mitgeschwommen ist, die allermeisten. Und nur wenige wie der Herr Stücher, Bruder Stücher, der sich dagegen gewehrt hat. Sind wir besser als diese Pharisäer damals? Ja, können wir diese Parallelen ziehen? Können wir das reflektieren, das, was damals geschehen ist, und überlegen, wie berührt das auch mich? Wie weit bin ich genauso verführbar wie die Väter unserer Vorzeit? Ja, inzwischen ist in Gymnasien nicht mehr die Pflicht, dass die Lehrer die kommunistische Vergangenheit der DDR unterrichten. Das vom Nazi-Regime, das schon noch, aber das von der DDR-Vergangenheit. Warum wohl? Wären denn vielleicht die Schüler geneigt, da viele Parallelen in unsere heutige Zeit zu ziehen? Deswegen ist es gut, wenn man die Geschichte gut kennt, auch und die eigene Geschichte und Vergangenheit. Das Gedanke, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, wo so Unrecht geschehen ist, ja, ich hätte gesagt und wäre aufgestanden gegen das Unrecht. Aber heute kann man doch manches nachvollziehen, warum das manche, oder wie traurig es ist, dass viele sich nicht aufgestanden haben und aufgestanden sind gegen Unrecht. Es ist doch leichter, in der Masse mitzuschwimmen. Ja? Also merken wir jetzt hier die Rede von Stephanus, wie er ihn in den Spiegel vorführt. Wie war die Vergangenheit des Volkes Israel, die Vorväter, wie haben sie gelebt? Wie haben sie sich auch versündigt? Aber zu Beginn hatte ich auch noch gesagt, die Predigt von Stephanus bestand aus Kraft, haben wir es gesehen, und aus Gnade. Er bleibt nicht dabei stehen, nur dass die bösen Sachen der Väter vor Augen zu führen, sondern er hat in seiner Predigt den roten Faden der Gnade. Dass sie trotz all dieser schlimmen Sachen, die ihre Väter getan haben, dass er ihnen diese Linie, diesen roten Faden der Gnade ihnen weitergeben kann. Er macht Gottes Gnadenangebot bis heute deutlich. Ja, wie hat man zu Beginn gesagt, der Gott der Herrlichkeit erschien, ja, unserem Vater Abraham. Vers 4, Gott brachte ihn ins verheißene Land. Ist das nicht gnädig, diesen Abraham, wie Gott mit diesem umging? Und dann die Geschichte von Josef, ja, wo zeigt er seine Gnade? Gott war mit ihm. Auch in dieser Gemeinheit, die der Josef erlebte, indem er es letztendlich von mehreren Leuten, ja, erlebte er eigentlich nur Gemeinheit, bis er im Gefängnis landete, zu Unrecht. Aber Gottes Gnade war, dass 75 Personen vor dem sicheren Tod befreit wurden. Das war Gottes Gnade. Und als Israel in Ägypten war, sollte es vernichtet werden. Trotz äußerer Bedrängnisse wuchs das Volk Israel, ja, Vers 17, ja, die Gott dem Abraham zugesagt hatte. Gott hatte es zugesagt. Ihr werdet nicht umkommen. Und 17 bis 22, die Verheißungen, die Gott gegeben hat, wo auch die Eltern von Mose an diesen großen Gott geglaubt haben. Wie dann Gott den Mose als Erlöser für das Volk Israel erweckt hat. Ja? Ist das nicht alles Gnade? So sehen wir dann eben auch diesen letzten Abschnitt, wie er dann sagt, ihr Halsstarrigen, mit verstockten Herzen und tauben Ohren, ihr widersteht alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt und sie haben getötet, die zuvor verkündigten, das Kommen des Gerechten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Ihr habt das Gesetz empfangen durch Weisung von Engeln und habt es nicht gehalten. Also wir sehen auch hier, der Heilige Geist bemüht sich um jeden Menschen, dass der Mensch sein Herz sich auftut für den lebendigen Gott. So können wir jetzt vielleicht hier zum Schluss die Frage stellen, ist nicht die Rede vom Stephanus ein bisschen undiplomatisch? Aber wir brauchen Menschen manchmal, dass sie uns auch die Dinge klar und deutlich vor Augen führen, wie sie sind. Und nicht nur Honig um das Maul schmieren, ja, wie es so schön heißt. Ja. Aber wie die Leute darauf reagieren, das ist jeder selber verantwortlich. Und deswegen möchte ich zurückkommen zu der ersten Frage, was ist eine gute Predigt? Was war das Ergebnis von der Predigt des Stephanus? Was war das Ergebnis? Sie steinigten ihn, es kostete ihm sein Leben. Was war das Ergebnis von der Predigt des Petrus nur wenige Monate zuvor? In Kapitel 2. 3000 Menschen bekehrten sich. War das jetzt eine bessere Predigt? Nein, es war nur eine andere Situation. Es war beides eine gottgeführte Predigt. Da kannst du nicht sagen, die eine war schlechter, ja, als die andere Predigt. Ja. Und wenn man, es war nur ein anderes Publikum, die so reagierte in Apostelgeschichte Kapitel 2. Ja. Ja, da sprach Petrus genauso von Gericht und führte ihnen den Spiegel vor Augen. Ja. Aber merken wir, es kommt nicht darauf an, oder die Predigt, die Qualität der Predigt hängt nicht so sehr davon ab, wie die Menschen reagieren. Entscheidend ist, dass sie reagieren. Wenn Gott dich auffordert, dann ist die Frage, lehne ich das ab oder nehme ich es an? Oder nehme ich die Rettung an? Und so hatte auch der Petrus und auch hier auch Stephanus viel Gott ihnen auch Gottes Gnade vor Augen geführt. Trotz aller Böshaftigkeit und Boshaftigkeit der Vorväter hat Gott sich zu seinem Volk gestellt und hat Gott ihnen immer wieder die Gnade angeboten und zuletzt in seinem Sohn Jesus. Müssen wir einfach feststellen, die Predigt von Stephanus war auch geistgeleitet. Ja, hier vielleicht ein Parallelenvers noch 2,23, da sagte Petrus, diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Also Petrus hat genauso kein Blatt von dem Mund genommen. Ne? Und er wurde nach dieser Predigt nicht gesteinigt, ja? Sondern danach bekehrten sich viele. Damit komme ich auch zum Schluss. Es bleibt einfach die Frage, wie reagierst du, wenn dich Gottes Wort trifft? Amen.